Das Wetter ist toll, die Pfingstkonferenz ist Kult und es hat ja schon mal gut angefangen, richtig? Worum kreisen die Gedanken? Was sind die Hoffnungen, die hier so im Zelt schweben? Du hoffst auf Inspiration, auf gute Gemeinschaft, auf guten Lobpreis und vielleicht darauf, dass du ein süßes Mädchen kennenlernst. Gut, okay. Ich habe mittlerweile etwas gehört, mich beschleicht die Ahnung, dass die Rahmenbedingungen dafür nicht sehr günstig sind in Aidling. Aber sei geschickt. Du hoffst, dass du alles dieses erlebst. Die Konferenzleitung hofft, dass die Redner nicht allzu großen Blödsinn reden, der ihnen nachher Schwierigkeiten macht. Die Schwestern hoffen, dass Gott uns bewahrt und segnet. Die Techniker hoffen, dass nichts durchbrennt oder absäuft. Ich hoffe, ja, was hoffe ich eigentlich? Ich wünsche und bete, dass ich verständlich rüberbringen kann, was ich sagen will. Ich hoffe auf gute Gemeinschaft, Lobpreis, Bewahrung für uns alle, ja? Aber das ist nur eine Seite. Wenn ich mir überlege, was ich eigentlich erhoffe für die Tage hier, dann muss ich sagen, gehen eigentlich meine Gedanken weit nach vorn. Ich denke mal 15 Jahre in die Zukunft. Jetzt denkst du vielleicht 15 Jahre, also wir wollen ja nicht vom Himmel reden, sondern von der Erde. Aber überleg dir mal, es ist nicht automatisch so, dass man in 15 Jahren, sagen wir mal so mit 35, dass man da mumifiziert ist. Es gibt ein Leben jenseits von 30. Ich werde in gar nicht langer Zeit schon 50 und ich musste nicht gestützt werden, als ich eben die Treppe heraufkam. Also es lohnt sich schon noch darüber nachzudenken, was so ist in 15 Jahren. In 15 Jahren, wenn wir uns dann vielleicht mal treffen dann, und wenn wir uns wieder erkennen sollten. Also ich bin der mit der langen Nase, ja, bei euch, okay, das ist so mein Merkmal, das bleibt. Dann werde ich dich fragen, wie das heute mit der Nachfolge bei dir aussieht. Und wenn du dann sagst, meinetwegen mit meinem Jugendkreis, mit dem EC oder mit Aidling, da habe ich es nicht mehr so, aber ich arbeite jetzt bei mir in der Kirchengemeinde im Kindergottesdienst mit und ich bin froh, dass Gott in meinem Leben real da ist, dann sage ich, das ist wunderbar. Es geht um mein Leben in der Nachfolge, es geht um Gott, es geht nicht um Aidling und es geht auch nicht um den EC. Oder du sagst, ich gehe jetzt zum christlichen Zentrum Oberalb und da bin ich Anbetungsleiter. Ich sage, das ist wunderbar. Es kann auch sein, du sagst, dass du dich bewusst entschieden hast, ohne Jesus zu leben. Da werde ich nicht Halleluja rufen, aber ich werde das respektieren und ich werde weiter Hoffnung haben, weil eine bewusste Entscheidung gegen Jesus immer auch die Möglichkeit in sich birgt, dass man eines Tages zu besserer Einsicht kommt und eine andere Entscheidung fällt, seine Entscheidung revidiert. Ich sage dir aber mal, was wirklich tragisch wäre. Tragisch wäre, du hast zwei Kinder, ein Reihenhaus, ein Daimler, aber du hast dich unmerklich aus der Gegenwart von Jesus rausgestohlen und bist in muffige Bürgerlichkeit versunken. Das wäre tragisch. Wie so manche, die früher auch mal hier waren, ganz begeistert mitgesungen und mitgeklatscht haben. Wie sieht es bei vielen jetzt aus? Klar, ihre Kinder werden wohl getauft, man geht auch mal zur Kirche, die Kinder dürfen auch in die Kinderstunde und in die Jungschar gehen, aber ihr Leben macht keinen wirklichen Unterschied zu dem Leben, was sie führen würden, wenn sie nicht mal Lobpreislieder gesungen hätten, wenn sie nicht mal Pfingsten in Aidling gewesen wären. Und mit einem Leben, das einen Unterschied macht, da meine ich nicht angepasste Sonntagsfrömmigkeit und auch nicht so eine lupenreine Gemeinschaftskarriere. Es sind schon ehrbare Bürger mit ihrem Sonntags-Jesus zur Hölle gefahren und irre Typen, die immer Probleme mit dem Aufstehen haben und ihr Leben lang mit Alkoholproblemen kämpfen, sind mit ihrem Alltags-Jesus selig geworden und in den Himmel gekommen. Ich kann so schlecht hier sprechen. Darf ich das mal hier runterreißen oder erschlägt mich dann die Technik? So ist das irgendwie besser. Da muss ich nicht immer so stehen. Ja? Also, das wäre ganz schrecklich, wenn ihr so in eine muffige Bürgerlichkeit versunken werdet und ein Leben lebt, das keinen Unterschied mehr macht. Ich rede davon, ob du in 15 Jahren ein Mensch bist, in dem Christus lebt und der auf Christus ausgerichtet ist. Ich rede nicht davon, ob du fromme Sprüche machst, ob du die frommen Tugenden beherrschst, das ist alles nicht mein Ding. Sondern ob du ein Mensch bist, der auf Christus ausgerichtet bist, ob du nett bist oder nicht, egal. Aber ein Leben, das für das Reich Gottes nicht belanglos ist, sondern einen Unterschied macht. Diese Entscheidung kann man nicht ein für alle Mal, kann man schon ein für alle Mal trennen, auf jeden Fall. Und es gibt dann immer wieder Augenblicke, in denen sie vielleicht neu gefällt oder bekräftigt werden. Und ich wünsche, dass viele auf dieser Konferenz genau diese Entscheidung fällen und dass sie die Entscheidung fällen, in 15 Jahren nicht lächelnd auf ihre jugendliche Jesusbegeisterung zurückzublicken, sondern dann in 15 Jahren ein Leben in der Jesusnachfolge mit Relevanz zu führen. Und von einem Menschen, der vor solch einer Entscheidung stand, reden wir heute Abend. Das ist ein wirklich interessanter Typ, ein Bild von einem Mann. Er ist jung und noch zu haben, aber er hat es schon zu was gebracht. Nehmen wir mal an, er ist als Softwareentwickler in eine Marktlücke gestoßen. Er hat mittlerweile 15 Leute angestellt. Er fährt einen Audi A5. Jedenfalls ist er reich. Aber damit nicht genug. Der Kerl ist richtig nett, kein bisschen eingebildet, sondern freundlich und hilfsbereit. Und du glaubst es nicht, er ist sogar fromm. Er ist dein Traumtyp. Hey, ich habe 3 Töchter, ich will ihn als Schwiegersohn. So ein Typ ist das. Und er kann mit ruhigem Gewissen sagen, dass er die Gebote Gottes samt und sonders immer gehalten hat. Wie auch immer das zu verstehen ist, da müssen wir uns gleich noch ein paar Gedanken drüber machen. Auf jeden Fall, der Mann lebt besser als du und ich zusammen. Er gehört verbindlich zur Gemeinde, er geht regelmäßig in den Gottesdienst, Dienstag Hauskreis, Donnerstag Chor. Was will man mehr? Für die Kirche oder Synagoge nannte man das zu seiner Zeit, da braucht man einen neuen Parkettboden, da muss man nicht lange betteln. Es ist unserem Freund eine Ehre, die Rechnung zu begleichen und er hängt es nicht mal groß raus. Aber irgendwie bleibt bei ihm im Innern eine Leere. Er merkt, das ist irgendwie nicht alles. Er findet sich selbst irgendwie undankbar, dass er noch mehr will, aber er denkt sich, meine Güte, und er denkt mal gar nicht, er hat so die Ahnung, das ist nicht das volle, pralle Leben, das es irgendwie geben könnte. Da ist in mir mehr angelegt, als das, was jetzt bei mir geht. Diese Ahnung, mit der ist er gar nicht mal so geboren, diese Ahnung ist in ihm gewachsen vor einer Zeit, als er Jesus begegnet ist. Er kennt Jesus nicht gut, er weiß nicht viel von ihm, aber dieser Mann hat ihn einfach fasziniert. Er spürt, dass er bei diesem Jesus irgendwas finden kann, wovon er vorher nicht mal geahnt hat, dass es das gibt. Und dass ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben und ich finde es nirgends anders als bei diesem Jesus. Er hofft zumindest, dass Jesus weiß, wie man dazu kommt und er will es haben. Er will mehr als nur Richtiges tun und richtig leben. Er will die Fülle des Lebens, das nicht aufhört. Und er fasst sich ein Herz und er geht zu Jesus. Und es passiert das, was in Markus 10, Vers 17 bis 22 steht. Das steht auf Seite 10 in eurem Konferenzheft. Das kann man aber jetzt schlecht lesen, wie ich so ahne bei euch. Also machen wir das Folgendes, dann machen wir das jetzt wie in der Lesung, wie im Hörbuch. Ihr schließt die Augen und hört intensiv zu. Du kannst mit deinem Hintermann verhandeln, ob er dir den Nacken massiert so lange. Dann kann man besonders gut zuhören. Also jetzt, ja, also wer seinen Hintermann jetzt nicht überzeugt hat, jetzt wird es nichts mehr. Jetzt, ich lese vor. Nur geht das los hier. Also dieser Mann, folgendes. Und als er sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre Vater und Mutter. Er sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Nochmal. Er will ewiges Leben, Leben in neuer Qualität und er ist bereit, dafür eine ganze Menge zu tun und er gäbe es allerhand. Er könnte zum Beispiel 3 Monate lang einen Intensivkurs in christlichen Lebensstil und prophetischer Rede machen bei Jesus. Nicht schlecht sowas. Oder wie wäre es mit einer fundierten Bibelschulausbildung in Aidling zum Beispiel. Alles das würde ihn weit bringen. Und ich könnte mir sogar denken, dass Jesus sowas Ähnliches für ihn sogar vorgesehen hat. Aber ganz so schnell geht das nicht. Vorher lehrt Jesus ihn eine zweifache Lektion. 2 Lektionen. Erste Lektion, wo wir eine Antwort erwarten, fragt Jesus nach. Wo wir eine Antwort erwarten, fragt Jesus nach. Warum nennst du mich eigentlich gut? Sagt er. Wieso? Hä? Ja, wieso nennst du mich eigentlich gut? Moment mal, ist dir klar, was du da gerade gesagt hast? Gut ist nur Gott. Das heißt, Jesus sagt, ist dir klar, du hast gerade gesagt, ich wäre Gott. Weißt du, was das bedeutet? Meinst du das ernst, dass du zu mir sagst, ich wäre Gott? Du hast gesagt, dass ich nicht nur eine überzeugende Persönlichkeit und ein weiser Mann bin, sondern du hast gerade gesagt, ich, Jesus, wäre derjenige, vor dem sich eines Tages alle Menschen verantworten müssen. Du hast gesagt, dass wir uns wiedersehen werden und dann wirst du nicht fragen, wie du dein Leben gestalten sollst, sondern ich werde dich fragen, wie du gelebt hast. Hoppla. Der Mann wollte eine Antwort haben, er hatte ja eine Frage gestellt. Er wollte Handlungsanweisungen haben für ein Leben in geistlicher Power. Er hatte nicht die Absicht, in seiner Seele wühlen zu lassen und sich in Frage stellen zu lassen. Aber Jesus nimmt sich die Freiheit heraus, Fragen zu stellen. Und er wollte unbedingt erstmal, dass dieser Mann sein Verhältnis zu Jesus klärt. So kann einem das gehen. Du bist vielleicht geistlich richtig gut drauf und machst dir einen Plan, wie du die nächste Zündstufe in dem Leben mit Gott zünden willst. Reach the next level, das ist jetzt dran für dich. Aber plötzlich kommt dieser Jesus dazwischen und stellt dir Fragen. Frag dich, wieso du dich eigentlich an ihn wendest. Und ob du sicher bist, eigentlich so sicher bist, dass das, was es sucht, dass es das eigentlich nur bei Jesus gibt. Und Jesus fragt, wofür brauchst du mich eigentlich, wenn du die Anbetungsmusik so laut drehst, dass du alleine schon von der Lautstärke abhebst? Brauchst du mich eigentlich noch? Und ich sage euch, diese Fragen, die haben wir nötig. Sie sind nicht angenehm, aber wir haben sie nötig. Wir singen, heiliger Gott, Vater des Lichts, wir erheben deinen Namen. Schön und gut, wenn du weißt, was du singst. Und es so meinst. Aber ich fürchte, oft genug brauchen wir das Eingreifen Gottes, der uns mal fragt, hey, was machst du eigentlich? Du nennst mich Vater des Lichts, aber willst du eigentlich Licht in deinem Leben? Willst du eigentlich, dass ich reinleuchte in die komischen Dinge, die du so denkst und tust? Du erhebst meinen Namen, wie du sagst, aber bist du dir sicher, dass es nicht eher deine Gefühle sind, die du erhebst? 1. Lektion. Wo wir eine Antwort erwarten, stellt Jesus Fragen. 2. Lektion aus diesem Text. Wo wir Leistung anbieten, komisch, wenn ich so stehe, nicht? Ich merke das gerade, das ist völlig bescheuert. Wo wir Leistung anbieten, will Jesus unsere Hingabe. Wo wir Leistung anbieten, will Jesus unsere Hingabe. Jesus sagt zunächst ganz unverbindlich zu diesem erfolgreichen jungen Mann, zu diesem Jupi, den man früher reichen Jüngling nannte, er sagt, halte die Gebote. Also er sagt ihm, ja, du weißt, was Christsein ausmacht, bekehr dich, schließ dich in der Gemeinde an, geh regelmäßig in den EC-Jugendkreis, besuch das Pfingstjugendtreffen, sei ehrlich, gib den Zehnten und so weiter, du kennst es doch. Du weißt ja, was man so macht, tu es einfach. Manchmal reicht das schon. Dass man einfach mal gesagt kriegt, du weißt es doch, tu es einfach. Du drückst dich ständig vor den Konsequenzen, weil du immer neue Leute fragst, was du tun sollst. Und nur weil du es nicht tun willst, fragst du immer weiter. Ich habe schon bei mir Leute gehabt, die sagten, sie wollten in die Seelsorge. Ja, ich habe schon Bruder Pazani gefragt und Peter Strauch gefragt. Und dann habe ich noch wen gefragt. Jetzt frage ich sie auch nochmal, soll ich das und das so in meinem Leben machen? Ich sage, sie brauchen mich nicht zu fragen. Sie haben 3 Antworten gekriegt. Sie werden schon wissen, was sie tun sollen. Hören sie auf, mich zu fragen. Kommt nicht gut an, muss aber manchmal sein. Also das ist so dieses eine, Jesus sagt, tu einfach, was man dir sagt. Er kann aber nun sagen, ja, ich mache das alles schon. Ich halte die Gebote. Gut, wie das bei ihm so ist mit dem schlechten Gewissen, Quatsch, mit den schlechten Gedanken, die ja nach der Lesart von Jesu auch schon Mord sind, sei mal dahingestellt. Aber er hat ja Jesus auch gerade erst kennengelernt. Also man darf den Maßstab auch nicht zu hoch anlegen. Vielleicht meint er auch gar nicht wirklich total sündlos zu sein. Man muss auch diese eine Aussage, darf man nicht zu doll interpretieren. Vielleicht will er einfach auch nur sagen, pass auf Jesus, es ist richtig, ich mache ja alles auch so gut ich kann. Ich bin sogar Jugendleiter, ich habe mit den Liebenzeller Missionen freiwilliges soziales Jahr gemacht. Also ich bemühe mich schon ganz schön. Wie findet Jesus das? Das Schöne ist hier, klar ist mal so viel, Jesus findet ihn toll. Denn da steht nämlich, Jesus gewann ihn lieb. Jesus gewann ihn lieb, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen, als Jesus nimmt ihn in den Arm, er drückt ihn und sagt, ich muss dich erstmal knuddeln. Leute wie dich brauche ich, Leute wie dich brauchen wir. Er findet den toll. Und weiter, pass auf, mein Lieber, jetzt sage ich dir, wie du durchbrichst zum vollen Leben. Lass alles los, was du hast, tust, bist und wodurch du dich definierst. Überlass mir, was andere von dir denken. Überlass mir, wie du wirkst auf dich und andere. Überlass auch mir die letzte Verantwortung für die Jugendarbeit bei dir am Ort, die du gerade versuchst, aus der Krise zu führen und wo du dich so unwahrscheinlich für aufopferst. Und, sagt Jesus, löse dich auch von deinem Besitz und auch von dem Geld, mit dem du die Gemeinschaft am Leben hältst und den Rabbi bezahlst. Eigentlich, es muss gar nicht nur eigennützig sein, dass er so am Geld hing. Vielleicht tat er so viel Gutes, er wusste gar nicht, wie all die Stiftungen, die er mit seinem Geld unterhielt, wie das weitergehen sollte, wenn er einfach Jesus die Herrschaft über sein Geld abgab. Aber Jesus sagt, genau das mach mal. Und wenn du das tust, sagt Jesus, wenn du dich von dem löst, wodurch du bisher deinen Wert, dein Leben, auch dein Glauben definiert hast, und wenn du dich wirklich komplett mir anvertraust, dann wirst du dieses Leben haben, diese Erfüllung und diese Freiheit, vor der du dich wahrscheinlich etwas fürchtest, nach der du dich aber gleichzeitig sehnst wie nach nichts anderem auf der Welt. Diese Antwort von Jesus ist anders, als wir das Evangelium zusammenfassen würden. Da ist irgendwie gar nichts von Gnade und Glaube die Rede, stattdessen die ganz unerwartete Ansage, trenn dich von deinem Besitz. Ja, seit wann macht denn das selig? Jesus sagt es aber hier. Das ist ebenso überraschend wie provozierend. Denn wir werden doch nicht müde, in unseren Predigten zu betonen, dass Reichsein ja keine Sünde ist, dass es nur eine Frage ist, wie man mit dem Geld umgeht. Das war eine Provokation für diesen Mann. Noch heftiger als für uns, muss man wissen, denn für die Juden galt ja Reichtum als Zeichen des Segens Gottes. Und Jesus sagt nun genau, trenne dich von diesem Reichtum, trenne dich von diesem Segen, den Gott dir gegeben hat. Trenne dich von dem, was Ausdruck dessen ist, dass Gott wohlgefällig auf dein Leben schaut. Wieso sagt Jesus das? Gut, ganz offensichtlich war das hier bei ihm der Punkt, der diesen Mann davon abhielt, das zu tun, worauf es eben letztlich wirklich ankommt, nämlich die Hingabe. Das ist ein großes Wort, das eigentlich alles umhält, was Jüngerschaft bedeutet, nämlich sich hinzugeben an Jesus. Nicht die Frömmigkeit irgendwie einzuplanen, in ein gut strukturiertes Leben zu gucken, wo hat das auch noch Platz mit Kirche und Gemeinde, sondern sich zuerst hinzugeben und dann Jesus die Entscheidung zu überlassen und Jesus zuzutrauen, dass er all die Dinge, die so nötig sind in meinem Leben zu regeln, dass er Wege findet, dass wir gemeinsam das richtig hinkriegen. So wie es wirklich gut ist. Also nicht selbst einen Plan fürs Leben zu machen und zu schauen, welche Verbesserungen jeweils an unserer Heiligkeit vorgenommen werden können, sondern zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, wie du mich in den Himmel zerren willst. Ich habe gar keine Ahnung, was du dort oder schon auf der Erde mit mir anfangen könntest. Ich habe keine Ahnung, wie du mich zu einem Transporteur deiner Liebe machen möchtest. Aber hier bin ich nun mal. Sieh zu, was du mit mir anfangen kannst und wie du das hinkriegst. Das ist Hingabe. Nicht Jesus, ich habe da mal einen Plan, so und so könnte ich. Nein, ich habe gar keinen Plan, ich habe keine Ahnung, nur hier bin ich. Das ist Hingabe. Und zu sagen, ich vertraue dir, dass du mich auf eine Weise an die Schmuddelecken meines Lebens führst, die so barmherzig ist, dass ich daran nicht zugrunde gehen werde.
Dieser Mann hat ein Problem. Ein Problem, das man gerade bei ihm am wenigsten vermutet hätte. Er hängt an seinem Geld. Was der doch nicht? Er gibt doch mehr als den 10. Teil seines Einkommens. Er tut doch so viel Gutes. Für kirchliche Zwecke, für humanitäre Zwecke, brutto. Wenn einer großzügig ist, dann er. So sieht's aus. Aber Jesus blickt tiefer. Er sieht, dass da noch eine starke innere Bindung an den Wohlstand besteht. Er hat seine Identität, auch seine Identität als Glaubender, zu sehr, zu stark damit verbunden, dass er der Hauptfinanzier der Gemeinde ist und des Kinderheims. Er hat sein Vertrauen, dass Gott ihn mit allem versorgt, was er braucht, zu stark an seine Aktien und an die sicheren Immobilienfonds gebunden. Sicher, haha. Weiß Bescheid. Stimmt. Es ist wirklich so, reich sein ist keine Sünde. Das hat Jesus auch wirklich nie gesagt. Und Jesus hat sich auch in Anspruch genommen, was reiche oder wohlhabende Leute ihm gegeben haben. Jesus war kein Kostverächter, wenn man ihn in ein reiches Haus zu einem reichen Essen einlud. Also Jesus hat nie gesagt, dass Reichsein grundsätzlich Sünde ist, aber für diesen Mann liegt hier das eigentliche Problem, vielleicht gerade weil er sich dessen überhaupt nicht bewusst ist. Und darum sagt Jesus zu ihm, verkauf den ganzen Kram und gib's der Diakoniestation. Als dieser nette Kerl Jesus um Rat fragte, da hat er nicht im Traum daran gedacht, dass es in diesem Gespräch um sein Geld gehen könnte. Er hat den Finanzberater, wenn es um Geld geht, fragt er doch nicht Jesus, ja? Er wollte doch fromme Sachen hören von Jesus. Plötzlich kommt Jesus an und spricht von Geld. Ja, so kann es einem gehen. Denn Jesus sagt ihm hier Bibelschule und Jüngerschaft, alles schön und wirklich gut. Aber wenn wir das alles einfach so draufpacken auf deine Bindung an das Geld, ja, das oben draufpacken, dann wird das alles nichts werden. Dann wirst du die Ströme des lebendigen Wassers nicht sehen. Und auch wenn du Anbetungsleiter in der Synagoge wirst. Wenn das alles draufgepfropft wird auf diese Grundproblematik, deine Grundbindung an das Geld, dann wird das alles nichts werden. Er war ja gar nicht so ein schmieriger Typ, der Jesus kunstvoll an der Bürotür vorbeischieben wollte, damit er nichts von seiner falschen Steuererklärung mitkriegt. So einer war er ja gar nicht. Er hatte das aber einfach gar nicht erwartet, dass Jesus in sein Haus kommen würde, und er rieb sich verwundert die Augen, als er plötzlich mit ihm im Büro stand und die Kontoauszüge durchblätterte, wo er doch eigentlich gesagt hatte, Jesus, komm, lies mir ein Wort aus der Bibel vor und segne mich. So kann einem das aber gehen. Wie ist das bei dir? Was traust du vielleicht, dich Gott nicht wirklich hinzugeben? Was ist da vielleicht bei dir, was du nicht zur Disposition stellst, bewusst oder unbewusst, das vielleicht dir hier auch bewusst werden kann? Geld kann schon sein. Es ist schon so eine Sache, es ist nicht nur eins von vielen Themen, es einerseits doch, andererseits ist Geld schon ein wichtiges Thema. Und nicht umsonst handeln ganz, ganz, ganz viele Stellen. Die meisten Reden und Gleichnisse Jesu haben irgendwie mit Geld zu tun, interessanterweise, weil es eben ein Punkt ist, an dem doch sehr, sehr viele Menschen hängen. Es kann aber auch ein ganz anderes Thema sein. Es kann zum Beispiel etwas sein, woran du dich gebunden hast. Kann zum Beispiel sein, deine schlanke Figur, die dir so wichtig ist, dass du dafür nach jedem Essen aufs Klo gehst und es auskotzt. Und viele unter uns sind es, ich weiß es, denen das so geht. Es könnte zum Beispiel sein, das Bild, das du von dir vermitteln möchtest und vermittelt haben möchtest. Es könnte deine Lebensplanung sein, dein Berufswunsch, diese eine Sache, an der man nicht rühren darf. Dieser eine Traum, den du auf gar keinen Fall aufgeben willst. Und Jesus möchte gar nicht mal, dass du diesen Traum aufgibst. Aber Jesus möchte, dass du ihm diesen Traum anvertraust und Jesus glaubst und zutraust, dass es nicht der Herzenswunsch, nicht die Befriedigung Jesu ist, dich unglücklich zu machen, sondern dass er diesen Traum nimmt und ihn vielleicht umformt, ihn dir vielleicht auch zurückgibt, aber dass du diesen Traum, dass es ein Traum ist, den du dann von Gott zurückbekommen hast und nicht dir ein Traum, den du ihm vorenthalten hast. Der Mann, von dem wir hier gelesen haben, von dem wir sprechen, der ging erst einmal jedenfalls traurig davon. Das ist übrigens ja nicht gesagt, wie es nachher mit ihm weiterging. Kann ja auch sein, er ist nochmal zu Jesus gekommen, kann sein, das ging ihm nach, er hat den Weg noch gefunden, ist alles möglich. Aber es ist schon so, Jesus lässt sich das gefallen. Nicht immer, aber oft, dass man ihn ein bisschen da stehen lässt, wie einen dummen Jungen und sagt, danke, ja, das war's. Offensichtlich kannst du nicht bieten, was ich mir erwartet habe. Und Jesus lässt sich das erstaunlicherweise manchmal gefallen, dass man gewissermaßen sein Bild umdreht, wie das Bild der Ex-Geliebten, wenn die neue Freundin kommt. Mach das nicht. Wenn Jesus dich in diesen Tagen hier an einem wunden Punkt erwischt, dann geh nicht traurig weg. Es gibt keinen Grund zur Traurigkeit, wenn Jesus irgendwas aufdeckt bei dir, sondern dann bleib stehen. Und wenn du denkst, ich schaffe das nicht, mein Reichtum, mein Neid, meinen krankhaften Ehrgeiz, meine Essstörung abzugeben, dann sag ihm das doch ganz einfach. Und wenn du mit deiner Sexualität nicht zurechtkommst, dann versuch nicht, das erst in Ordnung zu bringen, bis du dann dich darauf einlässt, auf ein Leben mit Jesus. Sondern Jesus möchte ja mit dir darüber reden und eine Strategie entwickeln, wie ihr beide miteinander das in den Griff kriegt. Es gibt nichts in deinem Leben, was Jesus schockieren könnte, wo er sagen würde, das hätte ich aber gar nicht gedacht. Jesus hat schon mehr ausgehalten als das Schlimmste, was du dir ausdenken oder machen kannst. Das ist vielleicht ein langer Weg, es wird aber in jedem Fall ein guter Weg sein, wenn du ihn hier beginnst oder auch hier dich neu auf diesen Weg machst. Das ist meine dringende Einladung für die Tage vor uns. Rechne damit, dass Jesus bei dir an dem Punkt ansetzt, und erlaube es ihm, an dem Punkt anzusetzen, über den du nie nachgedacht hast, der nicht verallgemeinerbar ist, sondern der Punkt, an dem gerade du im Moment hängst. Und das ist meine Bitte, lass dich provozieren von Jesus, lass dir Fragen stellen. Sei nicht beleidigt, wenn er nicht die Antworten gibt, die du unbedingt haben willst, sondern lass dir Fragen stellen, damit du nachher fröhlich weggehen kannst von Eitling. Lass uns beten. Herr, du bist wirklich manchmal unbequem. Und wir bekennen, dass uns das nicht gefällt, Jesus. Du müsstest dich manchmal ein bisschen besser benehmen, damit du richtig in unsere Gottesdienste reinpasst, in unseren Lobpreis. Aber wir wollen das neu akzeptieren, dass du das nicht tust, dass du heilig bist, dass du Gott bist und dass du dich nicht einsperren lässt in unserem Modell von Frömmigkeit. Und ich bitte dich, lieber Herr, und ich bete, dass du uns diese Offenheit schenkst, in diesen Tagen hier von dir angesprochen zu werden, dass wir bereit sind, uns Fragen stellen zu lassen. Und Herr, wir möchten es stammelnd, aber doch vor dir aussprechen. Wir vertrauen dir, lieber Herr, dass du uns nichts wegnehmen wirst, jedenfalls, dass du uns nicht unglücklich machen wirst. Wir vertrauen dir, dass du es nicht nur gut mit uns meinst, sondern dass du es gut mit uns machst. Dass du letztlich uns auch nicht nur einen guten Weg führst, sondern uns auf diesem Weg auch ein Ja zu diesem Weg schenken wirst. Und dass du uns so führen wirst, dass wir uns wundern werden, wie gut es sein wird.